Herzlich willkommen zu einer weiteren und diesmal ganz spannenden Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts Trauer. Echt jetzt? Ganz zu Beginn möchte ich dich wie immer einladen, dass du meinen Kanal abonnierst, falls du es nicht schon getan hast, den Daumen hoch gibst und das Glöckchen aktivierst. Denn jedes Mal, wenn wir eine neue Folge hochladen, wirst du dann informiert. Dazu ist dir was Gutes und mir natürlich auch. Ja, Leute von heute. Heute möchte ich euch mal, wenn auch nicht sichtbar, aber hörbar, mein wundervolles Team im Hintergrund vorstellen. Das ist nämlich zum einen mal, wie soll ich sagen, so eine Art mein Regisseur und Kameramann, Ideengeber, Inspirationsgeber, der Jonas. Das ist der Jonas. Und wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, seht ihr immer diese Reels und auf TikTok und auf Instagram, auf YouTube. Und die kommen nämlich vom Aaron. Und der Aaron ist heute auch mal dabei. Das finde ich total cool. Aaron, geil, dass du hier bist. Und deswegen mache ich die Folge heute mal auf eine ganz spannende Weise. Wir haben das weder strukturiert noch sonst irgendwie. Wir gehen jetzt ganz spontan in eine abenteuerliche Folge. Ich möchte heute mal beginnen mit einer Thematik und Jonas oder Aaron, die klinken sich halt immer ein und stellen mir dementsprechend Fragen oder regen mich an für ein neues Thema in dieser Folge. Genau. Beginnen möchte ich auf jeden Fall auf Anregung von Jonas mit einer Thematik. Was ist, wenn man in seinem Leben noch gar nie jemand verloren hat? Und tatsächlich hatten wir das vor einer Woche in einem Telefonat so angesprochen und direkt ist mir eingefallen, dass ich einen sehr jungen Mitarbeiter, der ist 20 Jahre alt, eingestellt habe vor circa 2 Monaten. Und ein junger Mann der mit 20, wie gesagt, und er gibt sich sehr viel Mühe, ist Quereinsteiger im Bestattungswesen. Und ich betrachte ihn wie ein Lehrling und gebe mir dann Mühe, ihm alles Mögliche beizubringen. Und irgendwann haben wir über eine bestimmte Thematik gesprochen. Und dann habe ich ihn prinzipiell gefragt, ob er denn in seinem Leben überhaupt schon mal jemand verloren hat durch Tod. Dann hat er kurz überlegt und sagt, nö, noch nicht. Und ich habe solche ähnliche Unterhaltungen immer wieder mal, ob es jetzt in meiner Stammkneipe ist oder wenn ich so mit Menschen ins Gespräch komme, wenn ich unterwegs bin. Immer wieder treffe ich auf Menschen, die eben dann sagen, nee, ich habe in meinem Leben noch nie jemand verloren. Und ich denke mir insgeheim immer, boah, Alter, da wird einiges auf dich zukommen. Denn tatsächlich wäre es schon cool, wenn solche Menschen in irgendeiner Form vorbereitet sein könnten. Und zum Beispiel der junge Mitarbeiter, von dem ich gerade gesprochen habe, er hat natürlich jetzt den Vorteil, dass er bei mir im Bestattungsunternehmen arbeitet. Er kriegt alles mit, wie wir Angehörige betreuen beim Abschied, beim Trauergespräch, beim Versorgen von Verstorbenen, beim Durchführen der Trauerfeierlichkeit etc. pp. Und so lernt er ganz automatisch eine Sichtweise kennen, die er natürlich noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt, bevor er bei mir angefangen hatte zu arbeiten. Uns allen ist natürlich klar im Betrieb, wenn der Tag irgendwann kommt, und er wird kommen, da brauchen wir ja kein Blatt vor den Mund nehmen, weil es das Leben ist. Ja? Und immer im Leben kommt immer irgendwann der Punkt, wenn wir irgendjemand verlieren, den wir lieben. Der kommt, ob wir wollen oder nicht. Der kommt einfach. Und umso mehr ist es vielleicht für mich jetzt wichtig, damit ich ganz kurz auf mein Buch eingehe. Ich habe ein Buch geschrieben 2016, Der Trauercoach, neue Wege der Trauerarbeit. Und ich möchte euch allen dieses Buch nur ans Herz legen. Warum ist mir das Buch jetzt eingefallen? Weil tatsächlich auf Amazon ein Kommentar ist und auch in der Buchbeschreibung auf Amazon, das hat jemand geschrieben für mich, der das Buch gelesen hat und so fasziniert war. Das ist meine Journalistin, die für mich schreibt. Die ist immer sehr kritisch mit dem, was ich von mir gebe. Und sie hat sinngemäß dann geschrieben, dieses Buch sollte jeder Haushalt haben. Und tatsächlich gehe ich in dem Buch auf alle möglichen Arten ein, wie man Trauer begegnen kann, wie man mit Trauer umgeht, wie man mit Verlust umgeht. Und vor allem schreibe ich in meinem Buch über drei Geschichten, die ich wirklich selbst erlebt habe und sehr berührende Geschichten von Menschen, die gestorben sind, die ich sehr geliebt habe. Das sind die ersten drei Geschichten, damit beginnt das Buch und da baut sich dann alles drauf auf. Die Art, wie ich das sehe, die Art, wie ich damals damit umgegangen bin. Zum Beispiel gibt es die erste Geschichte, als zwei ganz dicken Freunden, ein Ehepaar, der sechsjährige Sohn gestorben ist und wie wir damals alle wirklich durch diese traumatische Zeit durchgegangen sind. Und wie aus der Geschichte mit dem Marco letztendlich der Trauercoach, die Marke, entstanden ist. Das ist ganz spannend. Irgendwo habe ich eine Folge, wo ich auch darüber rede. Und so ist das Buch aufgebaut tatsächlich, weil wenn wir auf die Welt kommen, ist es tatsächlich so, dass wir alles beigebracht bekommen. Lesen, schreiben, davor lernen wir noch laufen überhaupt und Hand geben und später lernen wir, wie gesagt, schwimmen und Fahrrad fahren und was wir alles lernen. Aber wir lernen halt nicht den Umgang mit Verlust. Da fehlt einfach eine Grundprägung bei uns im Kopf, ein Programm fehlt da irgendwie. Und wenn man dann eben in Berührung kommt und du, der jetzt gerade zuhörst, du weißt ganz genau, das kommt von jetzt auf nachher und dann stehst du da und dann ist eben das Ganze, was sich dann öffnet, diese Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht, Zerrissenheit, all die Emotionen, die so tief ins Herz sich bohren und dann stehst du da und hast null Erfahrung, wie du da jetzt mit umgehst und fällst immer tiefer in dieses Loch rein und das ist etwas, das ganz furchtbar ist. Und deswegen möchte ich vielleicht auch, gerade wenn ihr sowieso gerade heute mal da seid, ihr beiden, wir können ja bitte macht doch in die Beschreibung von diesem YouTube, in die Beschreibung den Buchlink mit rein, dass man das, dass die Leute das Buch kaufen können. Empfehle ich euch auf jeden Fall, genau. Ja, und dann hat, glaube ich, Aaron irgendwie vor was angesprochen. Da ging es um die Thematik, die er mich gefragt hat, wie es ist, wenn Trauer weggedrückt wird. Aaron, hast du da eine bestimmte Frage dazu? Ich meine, ich kann natürlich jetzt drüber reden, über was ist, wenn Trauer weggedrückt wird. Also da kann ich zwei Sätze davon loswerden, warum das so ist, aber gibt es da eine bestimmte, oder Jonas, vielleicht auch du, ich weiß nicht, habt ihr da?
Ja, wie kann man das erkennen, dass ich mir jetzt zum Beispiel die Trauer runterspiele und nicht zwangsläufig in dieses Loch reinfalle, aber halt nicht keinen Umgang damit finde, aber trotzdem in einer gewissen Weise weitermachen kann, aber es trotzdem irgendwo noch hinten hängen bleibt?
Okay, also die Hauptfrage wäre, wie du es erkennen kannst. Ich weiß gar nicht, ob man das selber erkennen kann. Ich glaube, dass wenn man einen Verlust erlebt, ist man so tief in dieser Verlusterfahrung, in der eigentlichen, dass man, glaube ich, gar nicht in der Lage ist, das selber zu erkennen. Ich glaube, es ist eine Charaktereigenschaft, wie man prinzipiell im Leben funktioniert, ob man im Leben gelernt hat, emotional mit dem Außen umzugehen oder ob man gelernt hat, emotional mit den Dingen umzugehen. Ja, also ich erlebe das ja immer wieder mit Menschen, die auch im Bestattungsunternehmen, wenn ich im Trauergespräch bin, gibt es Menschen, die sind, man sagt ja dann, introvertiert. Das ist nur ein anderer Ausdruck dafür, ja, wenn jemand das in sich ausmacht. Wenn man jetzt eine Trauer erlebt und du hast eben von Kindheitstagen an entweder von Mutter gelernt, weil sie eben so tickt und dir das durch Vorleben grundprogrammiert hat, oder der Vater war es, wie auch immer, der introvertiert tickt. Das heißt, ja, nicht nach außen Emotionen zeigen. Verstehst du, was ich meine? Genau. Und das ist der Faktor dafür, dass man also ob das Unterdrücken ist, glaube ich nicht. Das ist eine Trauer unterdrücken, hätte eher damit zu tun, damit man es absichtlich mit anderen Dingen versucht zu überspielen, indem er versucht, sich abzulenken durch Arbeiten gehen. Absichtlich mit dem Gedanken, ich gehe arbeiten, um mich davon abzulenken. Dann wäre das Unterdrücken. Aber ist es wirklich Unterdrücken? Nein. Aus psychologischer Sicht? Ja. Ne? Aus psychologischer Sicht würde man sagen, Unterdrücken. Und wenn man es unterdrückt, oh je, dann, ja, oh, da kann, oh je. Bloß nicht unterdrücken, weil sonst in 10 Jahren explodiert es oder so. Das ist nicht wirklich so. Eine Trauer unterdrücken, wie du es jetzt, sagen wir mal, im Ursprung heute Mittag, als wir drüber gesprochen haben, gestellt hast, das Unterdrücken ist etwas wie, dass man es tatsächlich mit etwas anderem überspielen möchte, um sich selbst dazu zu bewegen, keinen Schmerz erleben zu müssen. Also man gibt absichtlich sich die Mühe, alles Mögliche zu tun, arbeiten gehen, jetzt plötzlich wird der Garten sauber gemacht oder jetzt wird der Großputz im Haus gemacht, whatever. Also irgendwas zu tun, das einen so ablenkt, dass man nicht den Schmerz erleben muss. Was aber dann passiert ist, damit man sich ja grundsätzlich überhaupt nicht mit der Situation auseinandersetzt, nicht wirklich. Nur weil man Angst hat vor etwas, wo man noch nie eine Erfahrung damit gemacht hat. Das ist das Spannende an der Geschichte. Und die Erfahrung zu machen, das ist natürlich nicht schön, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber die Erfahrung eines Verlustes zu machen, ist wertvoll. Weil wenn man die Verlusterfahrung richtig durchlebt, oder ihr kennt ja die Abschied nehmen Prozesse, die ich ja oft in den Podcast-Folgen erwähne, oder die Gestaltung der Trauerfeierlichkeit etc. Also wenn man eine Verlusterfahrung wirklich erlebt und sie richtig durchlebt mit den richtigen Prozessen, dann ist es so wertvoll, weil es einen als Mensch größer macht in der Grunderfahrung. Man kann mit den Erfahrungen, die man dann gemacht hat, vielen anderen Menschen sogar helfen. Weil man weiß, wie gut einem das getan hat. Und das erlebt man halt nicht, wenn man von vornherein sagt, nö. Das ist genauso wie wenn Menschen, wenn ich sie frage, wollt ihr denn von der Oma Abschied nehmen? Nö. Wir behalten die lieber so in Erinnerung, wie wir sie gekannt haben. Das ist das schlimmste Fehler, den man machen kann. Aber es ist das gleiche Prinzip. Ja?
Grundsätzlich hätte ich da noch eine Folgefrage dazu. Korrigiere mich da auch gern, wenn ich das anders sehe oder falsch sehe. Prinzipiell, für mein Verständnis ist es ja so, dass ich mich erstmal, wenn die Situation passiert, jetzt mal egal in welcher Form und wie, dass ich mich nicht dafür entscheiden kann, wie es mir dann geht. Ich kann mich nicht dafür entscheiden, wie ich mich fühle. Erstmal bin ich dem Ganzen ausgesetzt.
Genau.
Wie schaffe ich es in so einem Moment, ich schimpf's mal mit dem Wort rational, ohne jetzt genau das zu tun, ohne es irgendwas zu verdrängen, was einzusperren oder von mir zu drücken, trotzdem meinen Rucksack leer zu kriegen?
Naja, also alles auf einmal wirst du nicht hinkriegen. Zunächst ist einmal die Tatsache, dass du wie hast du dich ausgedrückt?
Also mein Grundgedanke ist der, dass ich mich nicht dafür entscheiden kann, wie ich mich fühle.
Genau, das habe ich gemeint. Du kannst dich natürlich nicht entscheiden, weil erstmal der Grund, warum du dich nicht entscheiden kannst, ist, weil eine Verlusterfahrung, also der Tod eines geliebten Menschen, wie du ja weißt, sind es ja zwei unterschiedliche Dinge. Der Tod ist der rein sachliche Vorgang, das endgültige Ende einer Sache, im schlimmsten Fall der Tod eines Menschen. Das ist der Vorgang. Aber was du dann erlebst, ist die Verlusterfahrung, die genau mit dem Moment beginnt, wenn du die Todesnachricht erhältst. Genau in dieser Sekunde, sogar noch tiefer, Bruchteil einer Sekunde, kommt dieser Stich ins Herz, sage ich jetzt mal. Ja? Die Todesnachricht kommt, es dringt ins Bewusstsein, dort, wo im Verstand die Bewertung ihren Sitz hat. Und es geht im Bruchteil von Sekunden, dass es im Bewussten oben ankommt. Und dann kannst du es gar nicht aufhalten. Das ist ein natürlicher Prozess, weil das richtig wehtut. Das Bewusstwerden, wie, der Michael ist tot, was? Und dann, ja, das sind sogar so, was man auch ausspricht. Und dann geht es in den Gedanken weiter. Ach was, ich glaub's ja nicht. Und das geht den ganzen Tag so. Und dann fängt schon an, so ein Programm sich festzusetzen. Ach was, und so diese Hilflosigkeit. Aber du kannst dich nicht entscheiden, weil das ist eine natürliche Reaktion, dass du dann reagierst mit Schock, Hilflosigkeit, Leere, Ohnmacht, Zerrissenheit. Viele, viele, im Bruchteil einer Sekunde. Und das ist dann nicht bloß, puff, das kommt und geht wieder, sondern das bleibt dann erstmal, weil dann ist einfach dieser Verlustschock. Ist das jetzt echt wahr? Ich kann das gar nicht greifen. Ich habe doch gestern noch mit dem telefoniert. Was? Der ist nicht mehr da. Zack. Verstehst du? Deswegen kannst du dich nicht bewusst entscheiden, kriegst eine Todesnachricht von jemandem, den du über alles liebst. Überleg mal, du könntest das entscheiden. Du sagst, nö, ich will nicht, dass mir das wehtut. Das völliger Blödsinn. Und man wäre ein Übermensch. Du wärst ein Übermensch, wenn du diese Gefühle nicht hättest in dem Moment, wenn du eine Verlusterfahrung dann beginnst oder wenn es losgeht.
Ja, direkt dazu gibt es vielleicht so ein paar Tipps, die du mitgeben kannst für den Moment, wenn der Verlust eintritt, was man da machen kann, wie man sich vielleicht ein bisschen schützt oder beruhigt.
Ich würde da noch kurz was ergänzen, weil das wäre jetzt auch ein Folgethema von mir gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute auf den Podcast stoßen werden, die, wie du es vorher schon angesprochen hast, das erste Mal in ihrem Leben mit einem Verlust, egal jetzt mal welcher Art, konfrontiert werden. Und was könntest du jetzt, um deine Frage, Aaron, zu ergänzen, den Leuten mitteilen, aufgrund deiner Expertise, also mehrfach tausenden Transformationen, die du mit den Leuten gemacht hast, so im ersten Moment mitgeben, Gedanken mitgeben, was den Leuten vielleicht in der ersten Situation helfen könnte?
Im Endeffekt habt ihr beide das Gleiche gefragt. Ja. Also, ich hasse es, wenn ich immer nach Tipps gefragt werde. Es ist schwer, als Mentaltrainer Tipps zu geben, weil die Art, wie ich Menschen ja unterstütze, ist, indem sie zu mir kommen und ich den Menschen helfe, damit sie in einen entspannten Zustand kommen und in dessen Verlauf ich ja dann verschiedene mentale Techniken anwende, dass es ihnen besser geht. Deswegen Tipps, also die korrekte Antwort wäre jetzt im Endeffekt als Tipp, ja bitte, dann komm zum Coaching zu mir, ja. Aber wenn ich einen Tipp geben darf tatsächlich oder kann, dann kann ich nur davon sprechen, wie ich persönlich damit umgehe, und zwar jedes Mal, wenn ich einen Verlust erleide. Und das sind im Grunde nicht wenige, was dem Bestattungsunternehmen geschuldet ist. Das bedeutet, da ich ja ein Bestattungsunternehmen habe und ich einen riesen Bekanntschaftskreis habe mit Menschen, die ich über alles mag und liebe, ja, immer wieder dort aus dem Bekanntschaftskreis jemand stirbt, der eben logischerweise und Gott sei Dank eben dann auch mich damit beauftragt, dass ich mich dann um den Verstorbenen kümmern darf und mich um die Angehörigen kümmern darf. Da habe ich ein paar mehr Verluste manchmal, wie ich im normalen Leben hätte, wenn ich jetzt Metzger wäre oder keine Ahnung, Bäcker um die Ecke. Und jedes Mal, wenn ich einen Verlust erlebe, das ist bei mir, ich weiß gar nicht, ist es mir in die Wiege gelegt oder ich weiß es gar nicht, aber wenn ich einen Verlust erlebe, passiert bei mir genau das Gleiche wie bei jedem anderen Menschen auch. Wie gesagt, wir wären Übermenschen, wenn es nicht so wäre. Dieser tiefe Schock, Hilflosigkeit etc. Auch bei mir, das ist bei mir ja genauso. Was bei mir dann aber im Automatismus funktioniert, ich weiß nicht, wie ich mir das antrainiert habe, oder ob es an meiner Nahtoderfahrung liegt, dass ich die Gabe da mitbekommen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, seit ich denken kann, wenn ich einen Verlust erlebe, Schock, Hilflosigkeit, dann gehe ich für den Moment, und der Moment sind 3-4 Tage, gehe ich in den Moment ziemlich tief rein. Ich heule, wann ich kann, und zwar ausgiebig, egal wo, egal wann. Als meine Stiefmutter gestorben ist, die ich über alles geliebt habe, war ich im Edeka, glaube ich, war das, also Supermarkt war es, ich weiß nicht, ob ich glaube, es war Edeka, war ich einkaufen. Und an der Kasse, ihr bekommt es mich auf einmal und ich habe einfach zum Plärren angefangen. Ich musste, und zwar so, dass ich kurz stehen bleiben musste, dass ich so, und alle da um mich herum so, wow, was ist mit dir los und so. Und dran. Egal wie, egal wann, ich habe es nicht unterdrückt. Ich lasse es dann raus, wenn es kommt. Ein Kindheitsfreund von mir, mit dem ich groß geworden bin, seit ich 12 Jahre alt bin, hat sich das Leben genommen und da habe ich auch tagelang geplärrt und ich habe also richtig so. Was aber dann passiert ist, parallel, das muss man erstmal in der Logik verstehen. Also ich habe diesen Schock und drum und dran. Das Heulen ist ja eine andere Geschichte. Das hat ja mit dem Beweinen zu tun, des Verstorbenen. Das ist ja auch okay und das ist auch gesund, weinen. Aber was ich mache mit diesem, mit diesen Emotionen, die bei mir auftauchen, Schock, Hilflosigkeit etc. pp., relativ schnell, innerhalb von ein paar Minuten, wird bei mir im Kopf, also richtig klar, okay, du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Der ist tot. Das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Es ist vorbei. So nach dem Motto, halt dich nicht länger damit auf, es tut dir nicht gut. Ich kann es nicht anders erklären. Und da kommt eine tiefe Ruhe. Das ist tatsächlich die Reihenfolge dann bei mir. Eine tiefe Ruhe. Also keine, ich rede nicht von einer zufriedenen Ruhe. Ich meine von einer Ruhe im Kopf, Ruhe im, es ist Ruhe. Und das eröffnet mir dann die Plattform für mich, in der ich mich neu aufstellen kann und sagen kann, wie gehe ich jetzt damit um? Als wenn die Zeit stillstehen würde, sozusagen. Und dann mache ich mir einen Plan, Abschied nehmen. Also auch wenn, sagen wir mal, weiters weg jemand stirbt, wo ich nicht der Bestatter bin. Wie, welchen Weg gibt es, damit ich von ihr oder von ihm auf Wiedersehen sagen kann? Ich gebe dann mal alles, ich rufe dann an, ich setze alle Hebel in Bewegung, dass ich diese Person, die ich liebe, sehe, berühren kann. Handstreicheln, Küsschen auf die Stirn geben, reden, mich bedanken. Alles, was ich an Abschied nehmen vorschlage bei Menschen, mache ich ja Jahrzehnte selber bei mir ja schon. Und ich weiß ja, und es tut mir jedes Mal genauso gut. Und wenn dann die Feierlichkeiten sind, der Beerdigung, schaue ich, damit ich nach Möglichkeit mich beteiligen kann. In Form, also je nachdem, wenn es ein Mensch ist, der mir wirklich sehr nahe gestanden ist, dann wissen auch die Angehörigen, dass ich ja Frank Sinatra-Sänger bin. Und sehr oft ist es so, dass ich dann mit meinem Pianisten zusammen My Way singe, zum Beispiel. Ja? Ist nicht immer der Fall, aber manchmal biete ich es eben an, das zu tun. Und so kann ich mich persönlich integrieren. Gut, jetzt kann nicht jeder singen und kann sich jetzt so irgendwie einbringen, aber jeder kann sich einbringen, indem er zum Beispiel dann sagt, hey, darf ich ein paar Worte sprechen? Darf ich vor ans Pult? Das hat zwar mit Mut zu tun, aber das ist eben das, wo ich versuche in irgendeiner Form, wenn es ein Mensch ist, der mir sehr, sehr, sehr nahe gestanden ist, dass ich irgendwas tun kann im Zuge der Trauerfeierlichkeit. Nicht um im Vordergrund zu stehen, sondern einfach nur beteiligt zu sein. Dass ich was getan habe. Und wenn es bloß ist, den Sarg mitzutragen. Wie auch immer. So, das sind die Dinge, das sind die Tipps, die ich halt geben kann. Versuch dir klar zu werden, dass es jetzt die Nachricht, die du jetzt vor 5 Minuten erhalten hast, unveränderbar ist. Du kannst es nicht verändern. Du kannst dich jetzt auf den Kopf stellen, du kannst jetzt verrückt werden, du kannst es nicht ändern, die Person kommt nicht zurück, Punkt. Und in dieser Konsequenz zu dir selber wird, wenn du das konsequent genug machst, ganz automatisch so diese Ruhe entstehen, von der ich gesagt habe, wo die Ruhe im Kopf entsteht. Also nicht als Emotionen Ruhe, das wäre schon gesund trauern, aber das kommt viel später. Sondern diese Ruhe im Kopf, dass dieses, oh nein, und das darf doch jetzt nicht wahr sein, das ist weg, das ist einfach nur Ruhe. Und dann kann ich im Kopf anfangen, mir einen Plan zu machen, okay, wie kann ich als Person jetzt einen Weg finden, dass ich Abschied nehmen darf. Auch wenn das Mut kostet, die Angehörigen anzurufen, weil es zum Beispiel bloß um Nachbarn geht, ja? Anzurufen, zu sagen, okay, hey, es tut mir so leid, aber gibt es irgendwie die Möglichkeit, darf ich mich von ihm verabschieden? Ich kann mich erinnern, als Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine, als ich früher in der Realschule war, Dann war die Schule zu Ende und kurz danach hat mich eine Nachricht ereilt, dass ein Mitschüler einer unteren Klasse ums Leben gekommen ist. Das hat mich so tief getroffen, unfassbar. Und ich habe den ganzen Abend einfach nur geheult, wie ich es vorher gesagt habe. Ich lasse es laufen, weil der Impuls da ist. Mir ist es wurscht, was andere um mich herum denken, fühlen, ob die jetzt denken, was ist das für eine Memme, was ist mit dem los? Ist mir völlig scheißegal, wenn der Impuls da ist. Und ich habe so geheult und geflennt. Und jetzt wusste ich, ich kannte die Eltern nicht. Ich wusste, wo die wohnen. Ich wusste, was passiert ist, weil der ist zu Hause in der Wohnung ums Leben gekommen. Und ich bin zu den Eltern hingefahren. Weil der Impuls war so stark, ihn zu sehen, um dass ich mir real werden kann, in mir selber, dass das jetzt stimmt, dass das wirklich stimmt. Weil wenn wir so eine Todesnachricht kriegen, dann ist ja für uns auch erstmal, das kann doch nicht wahr sein. Und man kann sich ja nur im Kopf klar werden, dass das jetzt Realität ist, wenn man die Person sieht. Aber dazu musst du ja einen Plan machen, du musst Mut fassen, du musst das tun und so. Und es geht nur, wenn diese Ruhe im Kopf eben da ist. Was bedeutet, werde dir klar, ich habe die Todesnachricht, dann kommt erstmal Schock, diese ersten 5 Minuten, wo du, wow, und dann aber werde dir klar, wie ich es gesagt habe, dass es jetzt, du hast die Nachricht gekriegt, das war jetzt keine Lüge, das ist kein Fake, das ist kein KI-Konstrukt oder irgendwas, es ist Realität und man kann es jetzt nicht rückgängig machen. Und dann einen Plan schaffen, wie kann ich Abschied nehmen? Wie geht es? Kann ich einen Angehörigen kontaktieren? Wie kann ich mich möglicherweise in der Trauerfeier, vielleicht mit der Gruppe gemeinsam irgendwas mit den Kollegen, Kolleginnen, vielleicht mit der Clique, wie auch immer, was kann man machen? So, ja.
Mir ist da gerade ein interessanter Gedanke gekommen. Ich bin ja logischerweise sehr häufig bei deinen TikTok-Kommentaren unterwegs und da habe ich einen interessanten Kommentar gelesen. Ich versuche es mal kontextmäßig wiederzugeben. Wir haben ja jetzt auch schon sehr oft darüber gesprochen, was passiert nach dem Verlust. Und eingeschlossen mir natürlich und vor allem auch vielleicht den Leuten, die noch nie was verloren haben, stellen sich bestimmt die Frage, okay, irgendwann werde ich mal was verlieren. Thema Verlust, Angst. Also wie ist der Zustand, bevor der eigentliche Verlust eintritt. Und da gibt es ja so tolle Kalendersprüche, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Thema Angst bleiben, dass man eine Angst nur bezwingen kann oder sie verlieren kann, wenn man durch sie hindurchgeht. Und da ist jetzt meine Frage gerade im Kontext Verlustangst, Verlust im Generellen, Thema Trauer. Wie würdest du das einordnen?
Naja, was heißt einordnen? Es ist ja weitläufig auch in der Trauer in der Gesellschaft bekannt, dass man durch den Schmerz hindurch muss, ja, dass man durch die Angst jetzt durch muss, wie du es gesagt hast, wenn es um Allgemeinverlust geht. Es gibt ja, ist Verlustangst inkludiert ja auch Zukunft, dass man die Stellung, in der man sich gerade befindet, was die Menschen, wie die Menschen einsehen, dass man da einen Verlust erleidet, ja, im Image sozusagen. Es gibt die Verlustangst, damit man Angst hat, den Partner, die Partnerin zu verlieren und dadurch eben vielleicht auch die Kinder bloß noch einmal in der Woche sieht. Also Verlustängste gibt es, die sind so breit gefächert, da könnte man jetzt eine ganze Folge draus machen oder 5 Folgen. So viele Möglichkeiten gibt es da. Aber die Idee, die aus der Psychologie herrührt, dass man durch die Angst durch muss oder auch durch den Schmerz durch muss, das ist für mich als die Marke der Trauercoach, insbesondere eben aber auch als Mentaltrainer mit dem Hintergrundwissen der Linguistik, dem Hintergrundwissen mit hypnotischen Sprachmustern, dem Hintergrundwissen über Neurobiologie, wie im Gehirn funktioniert, wie das innere Erleben aufgebaut ist. Weil die Ängste oder den Schmerz, den wir erleben, der findet ja in unserem Körper statt, also im inneren Erleben und nicht hier draußen. Wir machen zwar eine äußere Situation dafür verantwortlich, wie, jetzt gehen wir mal von der Verlustangst aus, wenn es um Partnerschaft geht beispielsweise, dann machen wir das Verhalten der Partnerin, des Partners dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen. Soweit, ja? Gut. Also, und das ist der grobe Fehler. Weil letztendlich die Angst entsteht in uns. Für die Angst haben wir uns, ohne es bewusst mitzubekommen, für diese Verlustangst haben wir uns entschieden. Also nicht bewusst natürlich, ja, wer bekloppt und wird sich bewusst für Verlustangst entscheiden. Aber unterbewusst haben wir uns dafür entschieden, weil wir per unserem Wertesystem, das im Verstand angesiedelt ist, aufgrund einer Reaktion des Gegenübers in uns eine Reaktion deuten. Obwohl die Reaktion vielleicht gar nicht das meint, was wir denken. Aber das Gefühl entsteht. Und dann verändern wir natürlich unsere Persönlichkeit. Aufgrund der Angst verhalten wir uns anders. Das kommt beim Gegenüber natürlich wechselseitig. Das kommt dort auch anders an. Und das Gegenüber denkt, keine Ahnung, was das auch denkt. Aber das ist dann letztendlich die Zündschnur, dass am Ende das Ganze natürlich trotzdem eben dafür sorgt. Die Grundidee, durch einen Schmerz durchzugehen, jetzt aus der Sicht der Neurobiologie, der Art, wie wir Menschen denken, also die eine Art, wie wir Menschen denken, ist ja, dass wir eine reine Emotionswelt haben, ne? Wie wir wissen, dass wir uns fühlen. Also wenn ich die Frage stelle an einen Klienten, der zu mir mit Verlustangst kommt, frage ich ihn, wie weißt du, dass du diese Verlustangst haben musst? Schaut gerne mal, was war das, Folge 46 war das, glaube ich. Gell? Und wenn Klienten dann zu mir kommen mit Verlustangst, dann stelle ich ihnen die Frage, wie weißt du, dass du diese Verlustangst haben musst? Und eine der Form, wie wir Menschen denken, ist die Emotionsebene, ist tatsächlich auch ein Gedanke. Weil der Gedanke hat eine bestimmte Frequenz und die Frequenz strahlt aus und zieht es dementsprechend an. Ja? Kennt man aus der Manifestation natürlich. Also, und Verlustangst, normalerweise ist es ja eine Emotion. Ja? Also sprich, irgendwo hier in dieser Gegend zwischen, sagen wir, Brustkorb oben, Herz, Bauchgegend, irgendwo in dieser Gegend spürt man das normal, diese Angst. Also meistens so in der Herzgegend. So, und es ist ja ein inneres Erleben. Und aus Sicht des Mentaltrainings, durch einen Schmerz durchzugehen, würde bedeuten, den Schmerz ausfindig zu machen im inneren Erleben, also wo er seinen Platz hat, den Schmerz spüren, wie weh er tut, was dann aber passiert, worum sich die Psychologie aber nicht schert, was dann passiert ist, dass das Gehirn, das dieses Verlustverhalten, Verlustangstverhalten aktiviert hat, Nahrung bekommt. Also wenn ich mich auf den Schmerz fokussiere, den Fokus meiner Aufmerksamkeit auf den Schmerz lenke, dann kriegt das Verhalten Nahrung und das Gehirn weiß, das ist ja alles richtig, was ich mache, also mache ich es noch besser. Mache ich es noch leistungsfähiger. Durch den Schmerz durch. Ja? Das ist das Problem. Menschen, die das natürlich von der Psychologie hören, treffen dann ganz mutig die Entscheidung und sagen, ja, das mache ich. Ich gehe jetzt durch diese Angst durch, ohne zu wissen, was sie da wirklich tun. Also Respekt vor dem Mut, keine Frage. Aber wozu? Weil der Schmerz wird schlimmer. Das Gehirn merkt, das Verhalten ist richtig. Ich muss es ja verfeinern, noch besser machen, leistungsfähiger machen. Und es gibt kein durch den Schmerz durch. Es gibt kein durch die Angst hindurch. Weil durch die Angst durch heißt ja, da rein, auf der anderen Seite raus. Oder nicht? Ja oder nein? Ja. Also, und das passiert eben nicht. Weil sobald man sich auf den Schmerz fokussiert oder die Angst, dann wird das automatisch größer. Warum, habe ich ja gerade erklärt. Und wenn es größer wird, da gibt es keinen raus. Da gibt es keinen, ach, da ist der Tunnel, da komme ich, da geht's weiter. Ja? Das Einzige, was man tun kann, ist dann im Zuge eines Mentaltrainings sich führen lassen, um rauszufinden, wie die Emotion strukturiert ist. Auf eine Weise, wie man es halt so nicht kennt. Und wenn ich da jetzt näher drauf eingehe, dann hocken wir heute Abend noch da. Ja. Konnte ich deine Frage soweit?
Konntest du beantworten?
Beantworten, ja.
an alle da draußen, die jetzt diese Folge anhören, gebt uns mal gerne ein Feedback dazu, ob ihr mehr solche Fragerunden, Entschuldigung, ich verspreche mich auch schon, haben wollt. Und der Tom wird jetzt fleißig in den kommenden Wochen immer mal wieder eine Instagram-Story hochladen, indem er ein Fragemodul einbaut. Und da dürft ihr gerne mal Themen reinschreiben, die euch beschäftigen, mit denen ihr aktuell zu tun habt, wo ihr gerne mal ein paar Einblicke und vielleicht auch Sichtweisen vom Trauercoach, von dem Trauercoach haben wollt. Und Tom, ich gebe dir die Bühne für die Abmoderation. Ich sehe gerade, dass wir schon wieder bei 40 Minuten sind.
Ach was, krass, total krass. Ja, ich möchte mich erstmal bei euch zwei bedanken, das hat mir sehr gut getan. Und ich fand, die Folge war super, super interessant. Und wie es Jonas gesagt hat, schreibt gern eure Erfahrungen über diese Folge. Und ich, lieber Jonas, ich kann mich nur ans Publikum einreihen und sagen, ja, mehr davon. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht mit euch. Und ich fand es total cool. Ich hoffe, dass ihr zu Hause, du zu Hause, richtig viel mitnehmen konntest für dich. Schreib bitte deine Erfahrung, wie es der Jonas gesagt hat, schon mal in die Kommentare. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir PN, whatever. Ich freue mich, von euch zu hören. Und lieber Jonas, ich muss euch mal ganz kurz, ich habe ja gerade so gemacht, ne? Der Jonas ist seit 4 Wochen dran. Ich habe ja gesagt, Jonas ist so Regie und Ideengeber. Und so. Ich glaube, der spricht schon 8 Wochen auf mich ein, dass ich immer diese Stories machen soll. Jetzt hat er mich durch die Folge dazu gezwungen und jetzt muss ich es tatsächlich machen und ich werde es machen, weil es mir Spaß macht natürlich. Danke, lieber Jonas. Danke, danke. Also, ich hoffe, ich gehe einfach davon aus, dass euch die Folge wirklich gefallen hat. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Leben endet. Liebe nie.